Ja, ihr Lieben,
eine Kampfesgeschichte haben wir gehört und Lebenskämpfe, das ist das Thema heute. Und wir haben es eben schon in der Moderation gehört von Jutta Nordzig, das ist kein wirklich schönes Thema. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht kämpfen und wir hören so viel von Kämpfen in den Nachrichten, sei es die Ukraine oder viele andere Konfliktherde in dieser Welt. Es gibt so viel Kampf und Krieg und wir sind es leid, darüber zu hören und nachzudenken. Und da kommt man sonntags morgens in den Gottesdienst und wird wieder mit Kampfesgeschichten konfrontiert und man fragt sich, muss das denn sein? Können wir nicht lieber über Frieden reden, über was Schönes, dafür sind wir doch hier und nicht auch noch hier, uns über Kämpfe auszutauschen? Kampfesgeschichten in der Bibel, muss das denn sein? Ich finde es kostbar, dass wir in der Bibel Kampfesgeschichten haben, denn das zeigt, wie dicht die Bibel an unserer Lebenswirklichkeit ist. Denn wir haben es eben schon gehört, kennen das nicht wir auch? Kämpfe? Zu unseren Kämpfen später mehr. Ich möchte jetzt gerne einen Teil dieser Geschichte lesen. Er ist für viele nicht so bekannt, diese Geschichte. Es sei denn, man macht gerade die Bibellese durch, dann hat man die Geschichte neulich gelesen. Aus 2. Chronik 20, die Verse 1 bis 12. Nach der Basisbibel. Die Moabiter, Ammoniter und einige Meoniter zogen gegen Josaphat in den Krieg. Boten kamen zu Josaphat und meldeten ihm, ein großes Heer ist gegen dich losgezogen. Es kommt von der Ostseite des Toten Meeres aus Edom und steht schon in Hasseson-Tamar. Hasseson-Tamar heißt auch Engedi. Josaphat erschrak. Er beschloss, den Herrn zu befragen und rief in ganz Juda eine Zeit des Fastens aus. Die Bewohner von Juda versammelten sich, um den Herrn zu suchen. Aus allen Städten Judas kamen sie zusammen, um sich an den Herrn zu wenden. Josaphat stellte sich vor den neuen Hof am Hause des Herrn. In der Versammlung von Juda und Jerusalem betete er, Herr, Gott unserer Vorfahren, bist du nicht der Gott im Himmel und regierst über alle Königreiche der Völker? In deiner Hand sind doch Kraft und Macht. Keiner stellt sich dir in den Weg. Hast du, unser Gott, die Bewohner dieses Landes nicht einst vor deinem Volk vertrieben? Für immer hast du dieses Land den Nachkommen deines Freundes Abraham gegeben. In diesem Land haben sie sich niedergelassen und darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut. Sie haben gesagt, wenn Unheil über uns kommt, Krieg als Strafe, Pest oder Hungersnot, dann treten wir vor dieses Haus und damit vor dich. Denn du bist in diesem Haus in deinem Namen gegenwärtig. Zu dir schreien wir in unserer Not, du wirst uns hören und retten. Und jetzt kommen die Ammoniter, die Moabiter und die Bewohner vom Gebirge Seir. Du hast die Israeliten nicht durch ihr Land ziehen lassen, als sie aus Ägypten kamen. Die Israeliten sind ihnen ausgewichen und haben sie nicht vernichtet. Jetzt wollen sie uns Böses antun. Sie kommen, um uns aus deinem Eigentum zu vertreiben, das du uns gegeben hast. Du, unser Gott, willst du nicht über sie richten? Uns fehlt die Kraft gegen die Übermacht, die da gegen uns heranzieht. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Unsere Augen sind auf dich gerichtet. Eine dramatische Situation wird hier beschrieben. Das Königreich Juda wird bedroht, aber nicht nur von einem Volk, sondern von drei Völkern. Drei Völker nehmen Juda in die Zange und es gibt militärisch keine Chance, dass Juda das irgendwie gewinnen könnte. Und es ist klar, König Josaphat, der König, dass der Angst bekommt, dass ihm das Herz in die Hose rutscht, das ist irgendwo klar. Und ich finde, diese Situation, dass wir umkämpft sind, kennen wir Menschen auch sehr gut. Kämpfe und Kriege und Auseinandersetzungen gibt es ja nicht nur auf der großen Weltbühne, in der Ukraine oder wo auch immer, sondern auch in unserem Leben gibt es Kämpfe. Ein paar Beispiele. Und vielleicht findest du dich ja irgendwo wieder. Für Kinder, der Kampf um die Versetzung zum Beispiel. Ja? Wie viele Kinder mühen sich ab und geben alles und haben doch Probleme, weil einfach der Stoff zu schwierig ist? Sie kommen mit Mathe nicht klar oder mit Englisch. Sie haben kein Zuhause, das sie unterstützt. Stress von den Eltern. Stress von den Lehrern, keine Möglichkeit Nachhilfe. Und dann ist immer wieder der Kampf um die Versetzung, die Frage, schaffe ich das in diesem Jahr? Schaffe ich den Sprung in die nächste Klasse? Und viele Kinder sind allein gelassen mit dieser Not. Eine andere Kampfessituation im Beruf. Menschen, die mitten im Beruf stehen und die nicht wissen, ob sie ihren Arbeitsplatz halten können. Man muss sich ständig produzieren, man muss ständig Leistung bringen im Job. Man muss dem Chef zeigen, dass man ein Gewinn ist für die eigene Abteilung. Und doch hat man keine Garantie, ob nicht irgendwann die eigene Stelle gestrichen wird. Und so kämpfen Menschen und mühen sich ab und sind doch unsicher, wie alles weitergeht. Der Kampf um Beziehungen. Wie viel wird in Beziehungen gekämpft? Da sind Menschen, die wünschen sich Beziehungen, die sind einsam. Ältere Menschen, die einfach ihre Kinder vermissen und sich fragen, wo sind meine Kinder? Ich bin alt, ich kann nicht mehr. Warum fragt keiner nach mir? Warum kümmert sich keiner? Einsamkeit kann so ein Kampf sein. Oder es mag Singles geben, die darunter leiden, dass sie Singles sind. Für die das ein Kampf ist und die sich fragen, warum habe ich keine Partnerin, warum habe ich keinen Partner? Das kann ein Kampf sein, immer wieder neu das zu durchleiden. Aber auch Kämpfe gibt es da, wo Beziehungen bestehen und wo Konflikte da sind. Wie viel Kraft geht drauf, wenn wir Konflikte durchleben müssen? In unseren Ehen, in unseren Familien, mit den Nachbarn, mit Freunden. Konflikte sind manchmal wie Kämpfe. Unser Leben voller Kämpfe. Und ein weiterer Bereich noch, der Kampf um die Gesundheit. Es gibt Menschen, die sind chronisch krank oder auch wirklich schwer krank. Und dann geben sie alles, sie gehen zu Ärzten, sie gehen in Kliniken, sie bekommen Medikamente und dann wird es ein bisschen besser und der Lebensmut erwacht wieder und dann schlägt die Krankheit wieder zurück. Und es ist ein ständiges Auf und Nieder, ein ständiger Kampf. Das waren ein paar Beispiele. Vielleicht findest du dich irgendwo wieder und du sagst, ja, das kenne ich. Das kenne ich von mir selbst oder das kenne ich von Menschen in meiner Umgebung, dass sie umkämpft sind. Wir sind umkämpfte Menschen. Nicht immer. Gott sei Dank gibt es auch andere Erfahrungen, aber das gibt es immer wieder. Und die entscheidende Frage ist, und das ist jetzt die Leitfrage für diese Predigt, für den Gottesdienst, wie können wir in unseren Lebenskämpfen bestehen? Wie können wir mit unseren Lebenskämpfen umgehen? Und ich finde, wir können hier zwei Dinge von König Josaphat lernen. Das erste ist, er bleibt mit seiner Not nicht alleine, sondern er geht ins Gebet. Er betet zu Gott. Wir wissen über diesen König nicht viel. Ja, David und so, der war bekannt und Salomo, aber König Josaphat, wir wissen nicht viel, aber wir wissen, das war einer, der war mit Gott befreundet, der kannte Gott, der hatte einen Draht zu Gott und er wusste, in meiner Not kann ich mich an Gott wenden. Und dann betet er. Und das Spannende ist, was er betet. Und das ist für mich in meinem Gebetsleben ein großes Vorbild geworden, nämlich 10 Verse lang, man könnte meinen, warum liest er das so vor, ne? Warum ist das so ausgebreitet? 10 Verse lang erinnert er Gott an das, was Gott getan hat für sein Volk. Er zählt die ganze Heilsgeschichte auf. Abraham, Isaak, Jakob, Mose und so weiter. Er erinnert Gott, Klammer auf, man muss Gott ja eigentlich nicht erinnern, er erinnert sich selbst, dass Gott über die ganzen Jahrhunderte immer an der Seite seines Volkes war. Und das macht ihm Mut zu glauben, dass es auch in Zukunft so sein wird. Die Erinnerung an die Heilsgeschichte gibt ihm Mut für die Zukunft. Und er erinnert Gott und sich selbst an diese Verheißung. Gott hatte nämlich gesagt, ich bin bei euch. Ich lasse euch nicht zugrunde gehen. Ich lasse euch nicht vor die Hunde gehen. Ich bin da. Und diese Erinnerung, dieses Erinnerungsgebet macht ihm Mut. Und wisst ihr, das ist auch in unserem Leben ganz kostbar, dass wir uns immer wieder erinnern an Gutes, das wir erlebt haben. Wir haben letzte Woche im Dienstagskreis in Pinneberg über die Goldrandtage gesprochen in unserem Leben. Manche Tage haben Goldrand, sind kostbare Tage, sind besonders, sind edel. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wo habe ich Schönes erlebt, wofür will ich dankbar sein und wo habe ich Gott erfahren in meinem Leben. In der Bibel heißt es in einem bekannten Psalm, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denke an das Gute, Denke an das Gute, was du bekommen hast. Und ich mache das so, ich bin kein großer Tagebuchschreiber, aber im Laufe eines Jahres notiere ich mir immer mal wieder einzelne Erfahrungen mit Gott. Und was ich Schönes mit Gott erlebt habe und wo er mir begegnet ist in seinem Wort mit Menschen und wo ich seine Führung erlebt habe. Und am Ende des Jahres schaue ich mir diese Notizen an. Dann erinnere ich mich und sage, wow, Gott war präsent im letzten Jahr. Der wird auch präsent sein im neuen Jahr. Und so funktioniert das Gebet des Josaphat. Durch dieses Gebet macht er sich und dem Volk klar, Gott war da und Gott wird da sein. Und das will ich dir auch sagen. Gott war in deinem Leben. Gott hat Spuren hinterlassen und Gott wird auch in Zukunft in deinem Leben sein. Und das ist großartig. Das war das Erste, was wir von Josaphat lernen können. Das Zweite ist, er gesteht seine Schwachheit ein. Er gesteht ein, dass er ratlos ist. Das ist ja auch nichts, was man gerne macht, ne? Einzugestehen, ich komme nicht weiter, aber genau das tut er. Er sagt, Gott, ich habe keine Ahnung. Ich bin hier der Politiker, der die ganze Verantwortung trägt, die militärische, die politische, und ich weiß nicht, wie das werden soll. Ich habe keinen Plan. Er ist ehrlich. Und ich glaube, das würde uns auch manchmal gut tun, wenn wir einfach uns eingestehen, ja, ich kann nicht weiter. Ich komme nicht klar. Ja, ich brauche Hilfe. Ich brauche den Rat, ich brauche die Unterstützung. Und das, finde ich, kann man auch von Josaphat lernen. Und ich mache dir Mut, dass du zu deinen Schwachheiten stehst. Ich wünsche mir, und so erlebe ich ja unsere Gemeinde im Martin-Luther-Haus, dass wir ein Ort sind, wo Menschen ganz gelassen zu ihren Schwachheiten stehen können. Wo Menschen ganz gelassen sagen können, ich komme nicht klar. Ich habe keine Ahnung, ich bin am Ende. Wo Menschen, ohne sich zu schämen, das sagen können. Und ich finde, so ein Haus sind wir. Das erlebe ich. Dafür bin ich dankbar. Und ich wünsche, dass wir weiterhin solch ein Haus bleiben, wo man ohne sich zu schämen schwach sein darf. Und dann zu erleben, andere sind da, andere halten, andere stabilisieren. Ja, aber wie geht's jetzt weiter in der Geschichte? Ich lese ein paar Verse weiter, die Verse 13 bis 17 aus dem angefangenen Kapitel. Ganz Juda stand vor dem Herrn, auch die kleinen Kinder, Frauen und älteren Kinder aus Juda. Mitten in der Versammlung kam der Geist des Herrn über Jahasiel, den Leviten und Nachkommen Asafs. Er war der Sohn des Secharia, Enkel von Benaja und der Urenkel von Jeel. Jeel war der Sohn des Matanja. Jahasiel sagte, hört jetzt alle gut zu, ganz Juda, ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch, habt keine Angst und erschreckt nicht vor diesem großen Heer. Der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. Zieht ihnen morgen entgegen. Seht, sie kommen den steilen Weg von Zitz herauf. Ihr werdet am Ende des Bachtals auf sie stoßen, am Rand der Wüste Jeruel. Und dabei ist es nicht eure Aufgabe zu kämpfen. Stellt euch auf, bleibt stehen und seht, wie der Herr euch rettet, Juda und Jerusalem. Habt keine Angst. Seid unerschrocken, zieht ihnen morgen entgegen. Der Herr ist mit euch. Gott sieht das ängstliche Herz dieses Mannes, dieses Königs, und dann handelt er. Er spricht zu ihm, und zwar durch Jahasiel. Jahasiel. Können wir mal eben zusammentragen, was wissen wir über Jahasiel? Na, das ist aber auch dürftig hier mit der Bibelkunde. Wir wissen nichts über diesen Mann, außer dem, was da steht. Dieser Mann war unwichtig. Der war ein kleines Rädchen, der war einfach nur ein Mitarbeiter. Okay, der kam aus diesem Priestergeschlecht und die Namen werden genannt, aber eigentlich hat dieser Mann keine Bedeutung. Und das ist großartig. Diesen unbedeutenden Mann nimmt Gott und redet zu Josaphat. Ist das nicht eine großartige Botschaft? Gott gebraucht, kann jeden Menschen gebrauchen. Dafür muss man kein Pastor sein, kein Hauptamtlicher, kein Theologe. Man muss noch nicht mal hier oben stehen. Sondern Gott kann dich gebrauchen, der du vielleicht einfach nur ein normales Gemeindeglied bist. Mit deinen Fragen, mit deinen Herausforderungen. Gott kann dich gebrauchen. Gott kann dich gebrauchen, um andere zu ermutigen. Um mal eine Geste zu setzen. Um mal eine Umarmung zu tätigen. Dazu kann Gott dich gebrauchen. Und das finde ich so kostbar, dass Gott jetzt nicht einen besonderen Propheten nimmt, sondern den Jahasiel. Und ich sage euch, ihr lieben Freunde aus dem Martin-Luther-Haus, Genau, das klären wir eben noch. Und dann geht's weiter. Ist überhaupt nicht schlimm. Kein Problem. Ist mir auch schon passiert. Genau, ich möchte euch sagen, seid ein Jahaziel. Ihr könnt von Gott gebraucht werden, um andere zu ermutigen, um Trost zu spenden. So, was ist jetzt die Botschaft? Die Botschaft des Jahaziel zu Josaphat. Es sind zwei Botschaften. Einerseits ist es Trost, okay, aber es ist auch eine ungeheure Provokation. Der Trost, fürchte dich nicht. Das ist, diese Worte gibt es über 400 Mal in der Bibel. Man hat mal gesagt, für jeden Tag einmal fürchte dich nicht. Ich habe neulich ein langes Interview gesehen mit Harald Lesch. Ich weiß nicht, ob ihr Harald Lesch kennt, den berühmten Astrophysiker. Ne, der macht ja auch Fernsehsendungen und so, ein ganz bekannter Mann. Und der bekennt sich wirklich dazu, evangelischer Christ zu sein. Und da gab es ein langes Interview. Und ja, da fragte die Frau auch, ja, was bedeutet denn Christsein für Sie? Was ist denn Christsein im Kern? Und da sagte Harald Lesch, dass da in meinem Leben immer wieder erklingt, fürchte dich nicht. Dass es da einen gibt, der mich hält und der meine Angst nimmt. Dieser bekannte Naturwissenschaftler stellt sich zu diesen Worten. Dieses fürchte dich nicht trägt mich. Okay, das würde man erwarten, Trost. Jetzt kommt aber die Provokation. Was ist die Provokation? Jahaziel sagt nämlich, Josaphat, ihr sollt in den Kampf, ihr sollt ihnen entgegenziehen. Aber ihr sollt nicht kämpfen, denn den Kampf übernimmt Gott. Warum ist das eine Provokation? Ganz einfach, das kann doch nicht wirklich eine Option sein für den Josaphat. Ihr müsst euch überlegen, der hat die Verantwortung für ein ganzes Volk. Er muss irgendwie damit umgehen. Und was soll er denn jetzt machen? Soll er einfach die Hände in den Schoß legen? Soll er einfach Däumchen drehen? Passivität ist doch keine Option in unseren Lebenskämpfen. Man kann doch nicht einfach sagen, ja, ich mache einfach nichts, ich lasse Gott für mich kämpfen, oder? Also das finde ich realitätsfremd. Also wenn ich krank bin, dann muss ich mich doch bemühen, mit Ärzten, mit Medikamenten auch gesund zu werden. Da kann ich nicht einfach sagen, ich lasse es Gott machen. Oder wenn ich schlecht in der Schule bin und meine Not habe, da kann ich auch nicht sagen, oh Gott wird das schon richten, sondern da muss ich mich hinsetzen, muss vielleicht Nachhilfe nehmen oder was auch immer. Ich muss mich ja bemühen. Also das ist irgendwie nicht so einfach. Oder bei Konflikten, ja, wenn man Konflikte hat, die lösen sich auch nicht so in Luft auf. Da muss man sich bemühen mit einer Mediatorin, einem Mediator, dass das wieder in Gang kommt. Aber hier wird von Josaphat jetzt verlangt, geht in den Kampf, aber ihr müsst gar nichts tun, Gott tut alles. Das finde ich schon irgendwie eine Provokation für einen Mann, der was tun muss, der Leitungsverantwortung hat, der die Verantwortung hat für dieses Volk. Das ist schon, finde ich, schwierig. Aber die Botschaft ist eindeutig, zieht ihnen entgegen, aber ihr braucht nicht zu kämpfen, das tut der Herr. Ja, wie geht's weiter? Was soll das bedeuten? Was passiert weiter? Ich lese noch einmal die Verse 20 bis 23 und 30. Früh am Morgen machten sie sich auf und zogen in die Wüste von Tekoa. Beim Aufbruch trat Josaphat vor und ermutigte sie, hört mich an, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Vertraut dem Herrn, eurem Gott, dann werdet ihr bestehen. Vertraut seinen Propheten, dann werdet ihr siegreich sein. Darauf, und jetzt kommt der Kern des Textes, darauf beriet er sich mit dem Kriegsvolk und stellte Sänger für den Herrn auf. Die sollten in heiligen Festgewändern vor der Kampfesgruppe hergehen und singen, danke dem Herrn, für immer bleibt seine Güte bestehen. Die Israeliten begannen mit dem Jubel und dem Lobpreis. Da legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Ammoniter, Moabiter und die Bewohner vom Gebirge Seir. Die rückten gegen Juda vor und wurden besiegt. Daraufhin wandten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Bewohner vom Gebirge Seir. Sie vernichteten die Bewohner vollständig. Als die Bewohner vom Gebirge Seir getötet hatten, bereiteten sie sich gegenseitig ein Ende. In Josaphats Königreich aber herrschte Frieden. Sein Gott sorgte dafür, dass es Ruhe vor dem Krieg hatte. Josaphat und das Heer Israels ziehen also in den Kampf. Sie machen sich vorher nochmal Mut. Wir werden das schaffen und wir packen das. Und das ist auch eine ganz große Chance für uns im Martin-Luther-Haus, dass wir einander Mut machen. Wir schaffen das. Du schaffst das. Und ich will dich unterstützen. Wir gehen gemeinsam einen Weg. Diese Vernetzung, dieses Netz ist ganz kostbar für eine Gemeinschaft und so machen sie das auch. Sie wollen jetzt losgehen. Und jetzt wird's spannend. Jetzt trifft der Josaphat eine sehr merkwürdige Entscheidung. Was wäre wirklich angemessen? Angemessen wäre zu sagen, hier habe ich jetzt ein Heer, das muss kämpfen. Und an die Spitze stelle ich eine Elite-Truppe. Kämpfer, die besonders gut ausgebildet sind, die besonders gut Krieg führen können, die schon mal eine Schneise schlagen hindurch. Das wäre militärisch sinnvoll. Josaphat stellt ein Singteam vor das Heer, ein Lobpreisteam, die singen und die Musik machen und die rufen, wir loben Gott, seine Gnade hört niemals auf. Die stehen vor dem Heer und die ziehen dann in den Krieg. Ist das nicht merkwürdig? Das finde ich schon sehr merkwürdig. Und ja, was passiert jetzt? Man kann es ganz einfach zusammenfassen. Die kommen dann in den Kampf hinein und dann bringen die anderen sich gegenseitig um und innerhalb kürzester Zeit ist die Sache erledigt. Die anderen drei Völker haben sich irgendwie in Luft aufgelöst und Israel hat gewonnen. Super, ne? Ist das nicht eine tolle Geschichte? Ja? Soll ich Amen sagen und wollen wir nach Hause gehen? Nee, ne? Ganz ehrlich, das ist zwar eine schöne Geschichte, aber die hat doch mit unserem Leben so nichts zu tun. Ne? Es ist doch bei uns nicht so, dass die Kämpfe sich in Luft auflösen. Wenn wir ein bisschen singen und ein bisschen beten, wird alles gut. Ist das so? Ich finde nicht. Ich finde nicht, dass es so ist, dass wenn man nur fromm genug ist, dass sich dann alles irgendwie glättet. Viele Menschen erleben, dass sie fromm sind, dass sie glauben und trotzdem in ihren Kämpfen bleiben müssen. Also wenn man einfach sagen wollte, ja, singen und beten und alles wird gut, dann hätte man die Geschichte ordentlich missverstanden. Aber wie kann man sie denn richtig verstehen? Was ist denn die Botschaft dieses Endes für dich und für mich, für uns? Das möchte ich mal so sagen. Es geht hier um Anbetung Gottes, denn das haben die getan. Wichtiger als das Kämpfen war die Anbetung und die Frage, was hat Anbetung Gottes mit unserer Lebensbewältigung zu tun? Das ist die spannende Frage. Und darüber will ich noch ein paar Takte mit euch nachdenken, das schafft ihr noch. Was ist eigentlich Anbetung Gottes? Anbetung ist ja ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiger Begriff im Glauben. Was ist Anbetung? Wenn wir jetzt ein Bibelgespräch hätten, würde ich das mal mit euch zusammentragen. Vielleicht würdet ihr sagen, Anbetung bedeutet, dass ich Gott die Ehre gebe, dass ich ihn lobe und preise, dass ich Psalmen bete oder auch Lieder singe, ein Gebet spreche und ihm die Ehre gebe. Das ist Anbetung. Ja, ist so. Das ist ein Teil von Anbetung, aber das ist eigentlich nur die Oberfläche. Das sind nur die Äußerungen, wie man Anbetung äußert. Anbetung ist eigentlich etwas anderes, etwas Tieferes. Anbetung ist nämlich eine Herzenshaltung. Die Herzenshaltung, ich möchte nicht nur glauben, dass es einen Gott gibt, sondern ich möchte, dass dieser Gott der Gott in meinem Leben ist. Dass dieser Gott den Ton angibt. Und dass dieser Gott die Mitte meines Lebens ist. Diese Haltung ist Anbetung. Und das zeigt sich dann, indem man singt und betet und so. Aber wenn Menschen diese Haltung haben, nicht ich bin die Mitte meines Lebens, nicht ich bin das Wichtigste, sondern Gott ist das Wichtigste, das ist Anbetung. Und das bedeutet jetzt konkret für unser Leben, ich selbst bin wichtig, aber ich bin mir nicht der Wichtigste. Das heißt, meine Erfolge, die ich habe, mein Glück, das kann ich dankbar annehmen, aber ich kann sagen, das schenkst du mir, Gott. Und das Leid und die Not, das muss mich nicht so tief runterziehen, weil es gibt etwas Wichtigeres und das ist er. Das ist Anbetung. Und ich finde, das kann uns eine große Hilfe sein. Das kann uns eine große Hilfe sein. Denn wenn wir so eingestellt sind, wenn Gott in der Mitte des Lebens ist, wenn Gott nicht nur ein Teil in unserem Kopf ist, sondern wenn Gott das Wichtigste ist, dann können wir dankbar mit unseren positiven Erfahrungen umgehen, können dankbar sein und können auch bei Krisen das einordnen und können sagen, ja, das ist so, das ist ein Teil meines Lebens, aber ich habe einen Gott, der mich hält und der mich trägt und der da ist. Wer mit einem Herzen der Anbetung lebt, dessen Leben erfährt eine heilsame Relativierung. Ich bin mir nicht selbst der Mittelpunkt. Viele Menschen, die Gott anbeten in Liedern, machen das so. Muss man nicht, man kann auch so sitzen, das ist egal. Aber diese Haltung hat schon was für sich, denn sie bedeutet, ich bin nach oben offen. Jemand, der in der Anbetung Gottes lebt, der ist nach oben offen, der ist nicht verkrümmt in sich, ja. Jemand, der sich nur mit sich beschäftigt, mit dem eigenen Glück, mit der eigenen Freude, aber auch mit den eigenen Problemen, der ist verkrümmt in sich. Und wer verkrümmt ist in sich, der hat keine Perspektive nach vorne und nach oben. Das hat man schon in der Psychotherapie erkannt. Viktor Frankl, das ist der Begründer der Logotherapie, also nicht Logopädie, das ist was anderes, der Logotherapie aus Wien, der hat gesagt, und das ist im Prinzip so ein Grundduktus seiner Psychotherapie, wenn du glücklich werden willst, dann musst du dich selbst vergessen. Ja? Wenn du glücklich werden willst, dann musst du dich selbst vergessen. Glücklich werden geht nicht, indem ich ständig versuche, glücklich zu werden, sondern indem ich mich an etwas anderes hingebe, an etwas anderes verschenke. Dann kann ich erleben, ja, ich werde glücklich. Und so erlebe ich auch diese Geschichte hier. Wenn wir mit einem Herzen der Anbetung leben, dann können wir Schicksalsschläge leichter verkraften, als wenn wir in der Mitte unseres Lebens stehen. Und darum ist diese Geschichte auch eine Einladung an dich, zu überlegen, wer ist Gott für dich? Ist er einfach ein Teil deines Kopfes, wo du sagst, ich glaube, dass es irgendwo Gott gibt? Oder ist Gott wirklich der Gott deines Lebens? Ist er wirklich der, der in deiner Mitte steht? Und diese Geschichte lädt dazu ein. Ich komme zum Schluss, war heute ein bisschen länger, aber diese Geschichte braucht diese Ausführlichkeit, finde ich, sie ist so kostbar. Ich will meine Botschaft nochmal kurz in 3 Punkten zusammenfassen. Erstens, steh zu deinen Lebenskämpfen und in einem Ort der Oase wie hier darfst du dazu stehen, du darfst deine Schwachheit benennen und ich hoffe, dass viele hier erfahren, sie werden getragen. Die zweite Botschaft, sei ein Jahaziel. Selbst wenn du komplett unbedeutend bist, das ist für Gott überhaupt kein Problem, er kann dich gebrauchen. Er kann dich gebrauchen, um zu wirken, hier und in deinem Alltag. Und das dritte ist, überdenke, wer Gott für dich ist. Und lebe in einer Haltung der Anbetung, Gott in der Mitte deines Lebens, dann sind die Kämpfe nicht weg. Aber sie verlieren ihre Übermacht, weil es etwas gibt, weil es einen gibt, der wichtiger ist. Amen.